Die Predigt geht heute über den Spruch, der auch vorne auf Ihrem Blatt unter den Peanuts zu sehen ist. Philipper 4, Vers 4. Und dort schreibt, allerdings aus dem Gefängnis, einem antiken Gefängnis, nicht so komfortabel wie unsere, der Apostel Paulus, und das ist erstaunlich, freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Warum habe ich das gewählt, liebe Gemeinde, heute? Weil heute ein Freudentag ist. Oder sollte doch zumindest so sein. Ich wünsche jedenfalls allen Familien, die hier zusammengekommen sind, dass sie sich freuen können. Es gibt ja auch viele Erinnerungen auszutauschen. Damals, wie Oma und Opa in die Sahnetorte gefallen sind oder irgend sowas. Man hat sich mal wieder was zu erzählen. Einige haben sich jahrelang gar nicht gesehen. Manche Hausfrauen freuen sich vielleicht nur darüber, dass der Tag bald rum ist. Und dafür haben sie auch mein volles Verständnis. Aber ein Freudentag, Konfirmation, sollte es sein. Manche Eltern sagen vielleicht im Stillen, oh Freude, wenn sie mein Kind kennen würden. Und ich habe es ja nun kennengelernt und finde so für sich, in der Konfirmandengruppe manchmal nicht, aber so für sich sind es alle ganz prächtige Wesen. Manche Konfirmanden denken im Stillen, oh Freude, bei den Eltern, die sollten sie mal kennenlernen. Und dann habe ich sie kennengelernt, so einige, nicht alle, aber dann habe ich gemerkt, das sind eigentlich ganz nette, sympathische Leute. Und trotzdem machen wir uns das Leben gegenseitig so schwer. Wir haben so wenig Grund zur Freude, sagt man. Zu Hause geht alles drunter und drüber. Manche leben in Stellungskrieg. Ich glaube nicht, dass das sein muss. Fragen wir weiter. Man kann heute eine Menge Leute treffen, die keinen Grund mehr zur Freude sehen. Auf der Straße begegnen sie mir, hier nach und nach in Gesprächen, Gemeindeglieder und auch andere. Und manchmal, dann sehen sie so aus, wie man uns auch manchmal kennt, so mit den Mundwinkeln so weit runtergezogen, dass man sie dann unten zusammenbinden könnte. Ein Mann habe ich vor Augen, Ende 40, der hat auf einmal gemerkt, dass seine Karriere einen Knick hat und dass es jetzt im Grunde nur noch abwärts geht. Bei euch geht's noch aufwärts. Er meint, er kann nichts mehr Neues erreichen. Und das neue deutsche Wort Midlife Crisis hat ihn fest im Griff. Er hat gemerkt, dass die Jugend flöten geht. Und das ist ihm ein Anlass, festzustellen, es gibt keine Freude mehr. Ich finde es eine sehr bedrückende Angelegenheit, in einem Volk zu leben, das sehr viel hat, wovon man sich Freude verspricht und im Grunde sehr freudlos ist. Ich kann das verstehen. Ich lese auch die Zeitung und mir wird auch ganz anders, wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder vielleicht irgendwann wirklich nicht mehr verschont werden können von Hautkrebs oder sie bleiben bei so einem Wetter nur noch drin. Erwartungen, die man gehabt hat, die sich nicht erfüllen. Natürlich weiß ich etwas von der Angst unserer Zeit. Was bringt die Zukunft und was auf uns alles zukommt? Und wie das werden wird mit dem Frieden in der Welt und mit der Umwelt. Aber trotzdem, ich könnte überhaupt nicht leben, ich könnte überhaupt nicht meine vielen Berufe ausüben, Mensch zu sein, Christ zu sein, Vater zu sein, Ehemann zu sein, Freund zu sein, Pfarrer zu sein, wenn ich nicht von einer Freude wüsste, die viel größer ist als das, was wir vor Augen haben. Gehen wir mal in die Vergangenheit, als Franz Beckenbauer sein Abschiedsspiel hatte. Wer weiß noch, wann das war? Abschiedsspiel von Franz Beckenbauer. Wissen Sie es noch? 1900? Naja, das von Konfirmanden ist heute auch was anderes verlangt. Aber als Franz Beckenbauer sein Abschiedsspiel hatte, hat er bekanntlich ein Eigentor geschossen. Ja? Der Stationssprecher war sehr höflich, hat es verschwiegen und wir haben es trotzdem gemerkt. Aber als er in der Pause interviewt wurde, da hat er nochmal ein Eigentor geschossen. Das haben manche gar nicht mehr mitgekriegt. Da wurde er gefragt, wenn Sie noch einmal 20 wären, wenn Sie noch einmal 20 wären, Herr Beckenbauer, was würden Sie dann alles noch einmal so haben wollen? Ja, durchaus, ich habe viel Erfolg gehabt, sagt er, aber wissen Sie, jetzt mit 36, da möchte ich eigentlich stehen bleiben. Das war ein Eigentor, ganz andere Art. Was ist das für ein armes Leben, wenn man sagen muss, mit 36, ich möchte am liebsten stehen bleiben. Wenn man von der Zukunft scheinbar nichts mehr viel an mehr Höhepunkten erwartet. Man kann auch ohne Angst älter werden. Man kann auch mit Vertrauen und Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft gehen. Man kann Freude haben, selbst dann, wenn man merkt, das Leben geht weiter und wir bleiben nicht nur Konfirmanden. Und heute sind viele Generationen hier versammelt. Freude, kein Grund zur Freude. Udo Jürgens, immer noch jung, obwohl er schon alt ist, hat mal vor langer Zeit, jetzt geht er ja bald wieder auf Tournee, ein Lied gesungen, da heißt es, wir haben Riegel vor dem Herzen und um die Seele Stacheldraht. Das ist wahr. Wir machen uns unser Leben schwer. Selbst wenn wir äußere Mauern abgebaut haben, dann bauen wir die inneren um uns herum wieder auf. Manchmal ziehen wir auch noch Stacheldraht drumherum. Damit Sie wissen, dass ich auch etwas zugeben kann von vielleicht mangelnder Freude unter Christen. Nicht ein berühmter Philosoph unseres Landes hat ja gesagt, wenn ich daran glauben sollte, dann müssten die Christen erlöster aussehen, fröhlicher. Sicher, das ist vielleicht nicht immer ein gutes Zeugnis. Zur Selbstkritik bin ich auch fähig. Ich möchte dazu erzählen, wie ein kirchlicher Oberer, so ein Superintendent, seine Pastoren zu einem Gespräch bittet und dann sagt er zu seinen Pastoren, meine Herren Brüder, wenn Sie predigen, dann müssen Sie das mit Ihrer Mimik unterstreichen. Das heißt, mit dem entsprechenden Gesichtsausdruck. Wenn Sie vom Himmel reden, dann müssen Sie ein strahlendes, fröhliches Gesicht machen. Und dann meldet sich ein Amtsbruder und sagt, Herr Superintendent, wenn ich von der Hölle rede, was soll ich denn dann? Wie soll ich denn dann gucken? Guckt er sie sich an und sagt, ach, dann können Sie bleiben, wie Sie immer sind. Ich möchte einen Schritt weitergehen und fragen, woran liegt das, dass wir so wenig Freude haben? Das ist der zweite Punkt der Predigt. Wir sind betrogene Leute. Die Reklamewirklichkeit um uns herum, die gaukelt uns ständig diese ewig strahlenden Golgatha-Menschen vor. Und das ist gar nicht im wirklichen Leben so. Wir sind betrogene Leute, weil wir Lust und Freude nicht mehr auseinanderhalten können. Lust kennen wir. Es ist eine Lust für die Hausfrau, wenn der Grauschleier wieder so richtig aus der Wäsche raus ist. Es ist eine Lust, wenn man bei einem so heißen Wetter ein kühles Getränk runterschütten kann. Es ist eine Lust, wenn man beim Karneval mal so richtig auf den Putz hauen kann. Es ist eine Lust, wenn heute nach so einem Tag man so richtig satt und zufrieden und befriedigt da sitzt. Unsere Lüste können wir befriedigen. Lust nach Essen, nach Trinken, nach Sex. Aber da sind wir auch schon bei der Ursache des ganzen Problems. Lust gibt es eben sehr stark nur auf dieser Ebene, die unseren Körper betrifft. Und manche Leute fallen auf diese ganzen Dinge rein, weil ihnen da Freude versprochen wird. Und was dabei rauskommt, ist nur Lust. Und es ist sehr vergänglich. Sehr vergänglich. Sehr schnell wieder vorbei. Freude, das hat aber was zu tun mit, dass da was bleibt. Bleibende Freude. Alles, was uns heute so als Bonbon des Lebens versprochen wird, die tollste Konfirmandenfeier, das tollste Konfirmandengeschenk, die weiteste Reise, das größte Auto, viel besser als die Nachbarn, all das läuft immer nur auf dieser Triebebene ab und zielt auf Macht, Essen, Trinken, körperliche Lust. Und diese Lust sucht nur sich selbst. Ich möchte meine Lust befriedigt haben. Und heraus kommt keine Freude. Wo wir uns nämlich nur um uns selber drehen, kriegen wir keine Freude. Wo wir uns nur immer selber als die Ursache unserer Freude sehen, kriegen wir keine Freude. Und es kann auch gar nicht sein, weil die Gesetzmäßigkeiten, Freude zu bekommen, anders sind. Wir sind betrogen. Und deswegen habe ich Charlie Brown abkopiert, dass sie das alle mitnehmen heute. Es heißt hier, dass die jungen Leute von heute an keine Ursachen glauben, liest Charlie vor. Und die, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Lucy, sagt, es überhaupt nicht wahr. Ich glaube an eine Ursache, ich glaube an mich. Ich bin meine eigene Ursache. Wenn ich nicht eine Ursache bin, was ist dann? Ich glaube an die Ursache meines guten Ichs. Das ist die Ursache, an die ich glaube. Ich bin die beste Ursache, die ich kenne. Ich glaube an diese Ursache. Ich. Gütiger Himmel, wendet sich Charlie Brown ab. Er merkt, dass da was nicht stimmen kann. Wenn einer so stark um sich selber dreht, dass er gar nicht mehr erkennt, Freude, das Geheimnis der Freude liegt doch da drin, dass ich mich an etwas anderem freuen kann. Erinnern Sie sich, wann Sie wirklich Freude hatten, das war sehr stark mit dem Gefühl verbunden, dass Sie sich einmal vergessen haben, dass Sie aufgingen in einer Sache, dass Sie gar nicht mehr gemerkt haben, dass es Sie gibt, weil Sie von einer Sache, von einer Person, von etwas anderem als Sie selber so begeistert waren, dass es Sie ganz eingenommen hat. Diese Drehung um uns selbst, dass wir einfach nicht von uns loskommen, das ist der Grund von so viel Frustration. Und der Apostel Paulus, der schreibt aus dem Gefängnis, liebe Gemeinde, freut euch in dem Herrn. Das war kein Luxushotel, das war nicht ein Platz, wo er ein eisgekühltes Getränk rechts in der Hand gehabt hat, die Füße in der Sonne, sondern er hat in einem schönen, dreckigen, antiken Gefängnis gesessen. Da gab es nichts mehr zu lachen. Wahrscheinlich im Stock, die Hände unten, die Füße oben, die Füße unten, die Hände oben. Und dann schreibt dieser Mann trotzdem noch, freut euch. Wie kann er das? Jetzt kommt das Geheimnis gleich. Es gibt Christen, Berichte von Christen aus der ehemaligen UdSSR. Jetzt sieht es etwas besser aus, aber so war es noch vor kurzer Zeit. Die sind zu uns rübergekommen, haben von ihrem Glauben erzählt. Und wegen ihrem Glauben mussten sie jahrelang in Haft sitzen. In Einzelhaft. Jahrelang. Und die wurden gequält. Und trotzdem hatten sie eine Freude. Und die Wärter, die Folterknechte, wurden manchmal fast wahnsinnig, als sie merkten, diese Menschen freuen sich trotzdem. Die haben was, da kommen wir nicht ran, das kriegen wir nicht kaputt. Und mögen die Verhältnisse, ja, noch so schlecht sein, ihre Freude ist von etwas anderem abhängig. Die haben was, was wir nicht haben. Und das ist das Geheimnis. Denn wie heißt es hier? Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Man könnte jetzt mehrere Betonungen legen. In. Nicht nur an. Was heißt das? In dem Herrn. Nicht nur irgend so ein Guru, der mich doch wieder enttäuscht, weil es auch nur ein Mensch ist, der begrenzt ist. In dem Herrn. Dem Herrn aller Herren. Um den es auch heute Morgen im Grunde geht. Denn Konfirmation, das ist ja das Ja zur Taufe. Die Taufe ist das Wichtige. Die Konfirmation ist nur der Abschluss des nachgeholten Taufunterrichts. Und für jemand, der gestern getauft wurde, ist eigentlich heute die Tauffeier das Eigentliche. Nicht, dass wir da die Werte verschieben. Freut euch in dem Herrn. Wo liegt das Geheimnis? Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Freut euch nicht über die Gehaltserhöhung, über, 2.000, 3.000 Mark, ich weiß nicht, was es sein wird. Ich gönne euch jede müde Mark, aber freut euch nicht an etwas, was wieder von heute auf morgen weg sein kann. Das ist nicht die Freude, die hält. Im Grunde wissen wir das, aber wir glauben es nicht, dass Geld nicht glücklich macht. Was ist das für ein Herr? Was ist das für einer, Jesus, der dieses Leben geschaffen hat, das wir heute genießen dürfen, dass die Sonne scheint, dass wir versorgt sind? Freut euch, dass ihr nicht umsonst leben müsst, dass ihr etwas zu lachen habt, wenn ihr diesen Herrn kennt, selbst wenn die ganze Schöpfung den Bach runtergeht. Freut euch in dem Herrn. Das Leben kann wieder einen Sinn bekommen. Du kannst wieder da sein, wo du eigentlich hingehörst, in die Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind gefangen im Karussell der Lüste und drehen uns um uns selbst und finden keine Freude und wundern uns darüber, weil wir diese schöpfungsmäßigen Gesetzmäßigkeiten vergessen haben. Kein Wunder. Lust hält nicht, was sie verspricht. Freude hängt unlösbar mit Gott zusammen. Viele wollen das Gegenteil sagen und beharren auf ihren Vergnügungen und quetschen das Leben aus wie eine Zitrone, um doch nur festzustellen, da ist nichts darin, was bleibt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Warum wollen wir es nicht begreifen, dass wir für Gott geschaffen sind, für mehr gemacht sind als für Materie, Material, Blech und Plastik? Da hört der Drehwurm unseres Lebens auf. Wir sind eben nicht gemacht dafür, allein zu sein, nur unserem Ich zu leben. Wir sind für Gemeinschaft gemacht. Kein Tod, kein Abschiedsschmerz täte uns sonst weh, wenn das nicht so wäre. Im Grunde ist das eine Binsenweisheit. Wirkliches Leben kann man nur in der Gemeinschaft haben. Und auch das geistliche Leben, das kleine Pflänzchen, das in euch angefangen hat zu wachsen, von diesem neuen Leben in Gott und dieser neuen Freude, die eine andere Freude ist, das wird wieder sterben, wenn ihr euch nicht an die Gemeinschaft der Christen haltet, wenn ihr versucht, alleine Christ zu sein. Gott läuft uns hinterher. Wir wollen ja oft nicht nur ihn loswerden, sondern wir wollen sogar uns selber loswerden. Gott hat eine unbändige Sehnsucht nach uns, auch nach dir. Das möchte ich heute Morgen hineinrufen in unsere Feiern. Und die Geschichte Gottes ist deswegen wirklich das, was man jetzt in der Offenbach-Post jeden Tag lesen kann, was im Jahr mit der Bibel da immer abgedruckt ist von dem Michelangelo-Bild von der Sixtinischen Kapelle. Und dann lässt dieser Werbefachmann Gott Vater sprechen. Kennen Sie schon meine Love Story? Das heißt, die ganze Bibel ist eine einzige Love Story Gottes, in der er uns klar machen will, dass er mit uns zusammen sein möchte und uns hinterherläuft. Unter Einsatz seines Lebens geht Gott uns hinterher, den verlorenen Söhnen und Schwestern und Töchtern unserer verlorenen Generation, Schickt uns nicht einen Fluch hinterher, macht euren Dreck alleine, eure Gleichgültigkeit reicht mir langsam, sondern er schickt uns seinen Sohn hinterher und er wird wie wir, kommt hinunter, leidet wie wir, lebt wie wir, stirbt wie wir. Und den ganzen, ja, Dreck, den ganzen Dreck unseres Lebens bringt er mit ans Kreuz. Und er, der Vollkommene, der Einzige, der Reine, der wird an unserer Stelle zur Sünde, damit wir die Sünde endlich loswerden können. Wir, die gottlos leben möchten, sollen frei werden, Gott soll Sünde loswerden können. Damit wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Bis aufs Blut sind wir es ihm wert gewesen. So viel waren wir ihm wert. Manche schämen sich, wenn sie das hören, weil sie irgendwo eine Ahnung davon haben. Das bin ich nicht wert, dass einer sich so viel kosten lässt, nach mir zu suchen. So teuer sind wir ihm aber. Billiger gibt es es nicht. Und deswegen diese Geschichte vorhin vom verlorenen Sohn. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich will leben. Ich kratze alle meine Erbe zusammen und setze es um in Geld und will Freude. Heraus dabei kommt die Erfahrung, bei meinem Vater hatte ich es viel besser. Bei meinem himmlischen Vater habe ich es viel besser. So ist Gott. Der hält es nicht aus ohne dich. Der läuft dir sogar noch entgegen. Und als der verlorene Sohn dann zurückkommt und sagt, ich bin es nicht mehr wert, da verliert er, hören Sie gut zu, kein Wort über dessen Vergangenheit. Kein Wort. Sondern, komm, wir feiern ein Fest. Du wirst voll rechtmäßig wieder als Sohn eingesetzt. Ich nehme dich an, wie du bist. Das hat ihm aber auch alles gekostet. Das hat ihn den Tod seines Sohnes gekostet, diesen Vater. Auch da, wo die Menschen aufgeben und nicht mehr suchen würden, da sucht er noch. Er sucht wirklich in den unmöglichsten Ecken eures Lebens, euch zu erreichen. Und wenn wir in so einer Stunde zusammenkommen, wie heute Morgen, um Konfirmation zu feiern, dann ist das genau das, was Jesus mit diesem Gleichnis meint. Hier wird das Leben des Sohnes wieder am Vater festgemacht. Der Sohn hatte es von selbst gelöst. Der Vater hat ihn gelassen, weil christlicher Glaube hat immer zutiefst mit Freiheit zu tun. Da kann man nicht zwingen. Die ganze Konfirmation ist eine freiwillige Angelegenheit. Aber Gott wirkt um uns, so dass wir nicht anders können, als wissen, ja, du nimmst mich, wie ich bin. Hier sind viele Generationen zusammen, liebe Gemeinde, vielleicht auch 60-Jährige, die so viel auf dem Buckel haben, wie sie sagen, die es im Grunde nie vergessen können, dass sie vor ein paar Jahren im Hagel der Bomben und der Granaten vielleicht auch einmal zu Gott geschrien haben, Gott, wenn du mich hier rausholst, dann soll mein Leben dir gehören. Und haben so einen Handel gemacht mit Gott. Und dann hat Gott erhört und sie leben. Sie sitzen vielleicht heute hier. Was ist da draus geworden aus diesem Versprechen? Oder einer mit 40, der sich vielleicht drüber lustig gemacht hat, aber er konnte es auch nicht verdrängen, dass er eine Mutter hatte, von der er heute noch weiß, die betet für ihn. Eine Mutter, deren Gebet ihm vielleicht heute noch nachgeht. Ich kenne solche Fälle, deren Gebet ihn vorbereitet auf eine Stunde, in der er spürt, jetzt muss ich mich entscheiden. Die haben es in der Vorstellung im Gottesdienst gesagt, die Konfirmanden. Wir müssen uns einmal entscheiden, wem wir angehören wollen. Und ihr Konfirmanden, ihr wart im Unterricht, ihr wart auf der Freizeit, ihr wart eingeladen zum Rhein-Main-Jugendtag in christliche Popkonzerte und so weiter. Und ihr habt vielleicht hier und da gespürt, jetzt ruft mich Gott. Willst du dich finden lassen? Kannst du zugeben, dass du ohne ihn verloren bist? Das ist Freude, sagt Jesus. Da ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, der Buße tut. Die Freude, von der Apostel Paulus schreibt. Gott freut sich, wenn ein Mensch umkehrt. Der ganze Himmel freut sich mit ihm. Wenn ein Mensch erkennt, ja, ich brauche dich, Gott. Ohne dich zerrinnt mir das Leben zwischen den Fingern. Und so sind wir beim letzten Punkt. Bei dieser Freude, die bleibt. Wenn alles kaputt geht, alles zerstört wird, hier ist die Freude, die bleibt. Wir sind sehr misstrauisch. Ich weiß das. Wir sind skeptisch und kritisch. Erzählt der Pfarrer da vorne nicht nur Sprüche. Aber deswegen noch ein paar Klarheiten. Man fühlt nicht immer etwas davon, dass dieser Gott mich sucht und liebt. Das ist nicht nur ein Gefühl. Das ist die falsche Art und Weise zu prüfen, ob das stimmt. Bei falschen Methoden kann das Richtige nicht rauskommen. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Feeling für Mathe und ich lerne nicht Mathematik, dann nutzt mir auch das Feeling nichts. Schreibe ich auch keine Eins. Das Feeling nutzt nichts. Ich muss auch was davon verstehen. Verstehen. Und weiter, wenn einer sagt, ich bin zu kritisch, meine Vernunft. Und so, die Wissenschaft. Die Wissenschaft, wo sie aufrichtig ist, war noch nie ein Hindernis, um zur Freude in Gott zu finden. Im Gegenteil, die Wissenschaft, die aufrichtig ist, kann zugeben, wir wissen so wenig, weil wir so viel wissen. Das ist demütige Wissenschaft. Und je mehr man dann erforscht, weiß man, es ist alles ein großes Geheimnis. Bis heute kann auch keiner sagen, was Licht ist. Das sind keine Gründe, sich Gott zu verweigern. Es geht beim Prüfen um eine andere Ebene, auf die ich heute Morgen dann doch eben kommen möchte. Die Ebene, wo einer liebt, wo einer sich verliebt vielleicht. Und den möchte ich sehen, der sich verliebt und eine Zuneigung zu jemandem spürt und dann sagt, das möchte ich jetzt aber prüfen, das möchte ich wissenschaftlich rausbekommen, was da dran stimmt im Reagenzglas. Wie soll das gehen? Das ist eine falsche Methode für so etwas. Und bei Gott geht es auch um eine Beziehung, um eine Liebe, um ein Verhältnis. Ich prüfe doch meine Freundschaft zu meinem Freund nicht auf wissenschaftlicher Ebene, dass das mein Freund ist. Das ist nicht die richtige Methode. Die richtige Methode ist Vertrauen. Ich vertraue mich ihm an. Und das müssen wir auch bei Gott. Ich muss ihn beim Wort nehmen und sagen, Herr, hier bin ich. Es gibt in diesem ganzen Raum hier keinen einzigen Menschen, der die Wahrheit sagt, wenn er behauptet, ich kann nicht glauben. Weil jeder nur durch Glauben lebt. Täglich glauben sie. Heute Nacht haben sie geglaubt. Als sie sich ihrem Bett überlassen haben, da haben sie geglaubt. Sie haben sich anvertraut. Sie haben sich überlassen. Das ist Glaube. Keiner lebt ohne das. Ob sie den Schlüssel einmal oder zweimal rumgedreht haben, mehr oder weniger Glaube. Sie haben geglaubt, vertraut. Ich habe dir bewiesen, wissenschaftlich nicht, aber am Kreuz, dass ich dich liebe. Ich habe dir gesagt, dass ich für dich da bin und ich möchte, dass du dich freuen kannst mit einer Freude, die niemand mehr von dir nimmt. Also wenn Sie sich heute Morgen nur merken, dass wir in Gottes Augen immerzu anspruchslos sind, nicht zu anspruchsvoll. Wir geben uns mit Vergnügungen zufrieden, obwohl Gott uns zu einer Freude einlädt, die bleibt, auch wenn dann diese ganzen Vergnügungen nicht mehr funktionieren. Wir sind in Gottes Augen immer zu anspruchslos und nicht zu anspruchsvoll. Zum Schluss möchte ich einen Traum erzählen von einem Mann, der im Dritten Reich der bekennenden Kirche im Widerstand gegen Hitler angehört hat. Und er sagt, er hat einmal im Geist das jüngste Gericht gesehen, das Ende der Zeit. Und da sagt Jesus, indem wie er es gesehen hat, zu seinen Rechten, kommt her, ihr Gesegneten. Und sie traten zu ihm und gingen ein in ihr himmlisches Erbe, das Vaterhaus. Und dann wandte er sich majestätisch um, hob die andere Hand und sagte zu denen zu seiner Linken, geht hin, ihr Verdammten. Und da flohen die Verdammten von seinem Richterwort getroffen in die äußerste Finsternis. Und drei blieben noch stehen und einen Augenblick gebannt vor Entsetzen, ehe sie hinfuhren, sagt er, hörte ich sie sagen, jeder zum anderen, hast du die Hand gesehen? Die Hand des Richters, Jesus, war durchbohrt. Auch die linke Hand, die in die Verdammnis zeigt, ist durchbohrt. Was für eine Wahrheit, liebe Gemeinde, die Hand, mit der er richten wird, ist die Hand, mit der er uns gerettet hat. Der Richter ist unser Retter. Das ist kein Richter, der von oben herab irgendwann einmal über unser Leben zu Gericht sitzen wird. Das ist der Herr, der sich es hat, alles kosten zu lassen, uns vorher zu retten, die Amtsrobe abgelegt hat und einer von uns wurde, eine Zivilperson. Der wird uns richten. Der uns kennt, der uns liebt, der uns versteht und der die ganze Zeit nach uns gerufen hat. Und wir wollten nicht. Das wird einmal die Tragik sein im Gericht Gottes, dass eine versöhnte Welt, der Jesus die Freude in der Gemeinschaft mit Gott anbietet, an ihrem Unglauben zugrunde geht, weil sie nicht gewollt hat. Und Jesus kann nur anbieten und kann sagen, willst du? Es ist frei. Ich habe alles gewusst, könnte ein Konfirmand sagen. Ich habe alles gewusst. Sie haben genug erfahren, denke ich. Aber ich habe nicht gewollt. Ich wünsche euch Konfirmanden und euch den Eltern, allen Verwandten und Bekannten. Ich wünsche uns von der ganzen Gemeinde, dass so eine Situation nie eintritt, sondern dass das, was wir heute wissen, auch der Anlass wird zur Freude, zu einem Leben hier in der Zeit bis in die Ewigkeit. Und wir halten es jetzt bei der Konfirmation hier so, dass wir niemand vor Gott zum Heucheln verführen wollen, weil wir heute vor Gott sind. Und deswegen wird das Konfirmationsgelöbnis von den Konfirmanden nicht so abgelegt, dass sie vielleicht unter Gruppendruck Ja sagen zu etwas, wo ihr Herz noch zögert. Und deswegen spreche ich jetzt am Schluss dieser Predigt ein Gebet und ich lasse da drin Pausen. Und in diesen Pausen kann jeder, nicht nur die Konfirmanden, jeder hier in der Kirche still für sich mitbeten und er kann sein Leben neu an Gott festmachen. Das ist Konfirmation. Ich bete jetzt. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe auch gegen dich gesündigt, indem ich dein Angebot ausgeschlagen habe. Ich öffne dir jetzt mein Leben, mein Innerstes. Und ich bitte dich, zum ersten Mal oder ganz neu, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib meine Schuld. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Konfirmiere mich, mache mein Leben fest an dir und verändere mich dann so, wie du mich haben willst. Ich entsage dem Feind und all seinem bösen Werk und Wesen. Und ich ergebe mich dir, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dir treu zu sein. Amen.